das niedersächsische Landgestüt Celle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Jahresende. Eine gute Gelegenheit, das Jahr mal Revue passieren zu lassen. Ein spannendes Jahr liegt hinter dem Landgestüt und deswegen freue ich mich sehr, dass Dr. Axel Brockmann, lieber Axel, heute mit uns gemeinsam zurückblickt. Wir sprechen über Highlights und Herausforderungen, über Zucht, Sport und Entwicklungen in der Pferdebranche. Axel, zunächst die Frage, was war dein persönliches Highlight bisher in diesem Jahr? Ist ja noch nicht ganz um.
Ja, liebe Ina, schön, dass wir mal wieder zusammensitzen für einen Podcast. Und das persönliche Highlight war tatsächlich die Hengstparade. Wir hatten ja seit 2019 keine Hengstparaden mehr und haben durch die großzügige Unterstützung der Stiftergemeinschaft der Sparkassen Celle Gifhorn Wolfsburg es geschafft, hier wieder eine Hengstparade zu organisieren, die ausverkauft war. Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter, aber ansonsten hat alles toll geklappt. Und wir haben dazu ja auch 35 Jahre Deutsche Einheit gefeiert. Die Neustadt Dosser waren zu Gast als Staatsgestüt, als Partnergestüt von uns. Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Und das war ein buntes Programm, fröhliche Zuschauer und für uns eine große Freude, dass wir diese Traditionsveranstaltung, die es ja bereits seit 1908 im Landgestüt gibt, dass wir, nachdem sie durch Corona eingeschlafen war und wir es auch nicht mehr richtig finanzieren konnten, dass das in diesem Jahr wieder geklappt hat.
Ihr hattet ja eine schöne Ausweichmöglichkeit, ein bisschen improvisiert mit Hengstheide Handwerkskunst. Hat auch, fand ich, war mutig und war mal ein Experiment, aber irgendwie hatte man ja Heimweh hier ins schöne Landgestüt mit der tollen Kulisse.
Toll, also diese Veranstaltung draußen in der Heide, die war super. Das war auch tatsächlich genau das Richtige in Corona-Zeiten. Wir haben das ja auch eine Zeit durchgehalten und sind dann mit dem Ausstellung, mit diesem Sommerfest ja auch wieder ins Landgestüt zurückgekehrt und haben einfach aus Kostengründen, weil diese Tribünen ja so wahnsinnig teuer sind und man den Zuschauern ja auch keine unmöglich horrenden Eintrittspreise zumuten kann, haben wir dann tatsächlich gewartet und 290 Jahre niedersächsisches Landgestüt war ein schöner Anlass, fand ich.
Eure Hengste müssen ja auch zunehmend im Sport gezeigt werden und sind präsent auf den Turnierveranstaltungen, regional, überregional, national. Wenn wir über den Sport sprechen und eure Hengste, welche sportlichen Highlights gab es da für euch in diesem Jahr?
Der Hannoveraner Champion Benjamin Franklin.
Yay.
Der uns sehr, sehr viel Freude gemacht hat und natürlich all die anderen Hengste, die im Turniersport gegangen sind, ob nun im Springen oder Dressur, haben uns auch sehr viel Freude bereitet. Aber dieser Youngster, der bei der Körung noch so jugendlich war und sich dann so toll entwickelt hat und den wir dreijährig wirklich auch reifen lassen haben und dann vierjährig so ein toller Auftritt da in Pferden und auch mit einer halben Note Vorsprung Hannoveraner Champion zu werden, das war für uns schon toll.
War er auch auf dem Bundeschampionat?
Ja, da war er auch. Da ist er leider Zweiter geworden. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Er war Sieger der Herzen und das reicht uns, wenn gute Fachleute auch die Qualität dieses Hengstes erkannt haben. Und ich freue mich, dass wir danach so viel positive Rückmeldungen zu diesem Hengst gekriegt haben. Und ich denke, der wird im Jahr 2026 auch richtig volle Decklisten haben.
Und mich freut es, dass du so damit umgehst, weil es sind ja sehr junge Tiere und jeder hat eine unterschiedliche Tagesform. Und man hängt ab von Richtern, von Wetter, von tausend Dingen. Und schön zu sehen, dass du an den Hengst glaubst.
Ja, aber es ist nicht nur der Hengst, an den ich glaube, sondern wir haben tatsächlich uns immer bemüht in den letzten Jahren, dass wir Hengsten Zeit gegeben haben, die nicht einfach zu einem festen Zeitpunkt in die Leistungsprüfung gegeben haben, sondern wir haben geguckt, sind die soweit? Wir haben geguckt, soll es ein 50-Tage-Test werden? Soll es der Sporttest werden? Wir haben uns wirklich Gedanken dazu gemacht, wie wir es pferdegerecht hinkriegen und es ist so, dass wir ja gerne in Deutschland irgendwelche Stichtage haben. Ab 1.6. kann der erst in die spätere Prüfung und vor dem 1.4. kann der nicht gezeigt werden. Ich persönlich denke, dass wir in Deutschland ein perfektes Ausbildungssystem vom Pferdewirt zum Pferdewirtschaftsmeister haben. Wir haben so herausragende Ausbilder, wir haben so viele gute Richter. Und in meinen Augen ist es nicht das Alter des Pferdes, sondern es ist die Reife. Und wir alle wissen, dass Pferde mit 3 Jahren noch nicht fertig sind. Der eine ist fertiger als der andere. Manche wachsen und reifen aus bis 6-jährig, körperlich jetzt. In der Ausbildung geht es ja dann noch weiter. Und da muss ich einfach sagen, da muss man sich das Pferd angucken und sagen, ist dieses Pferd reif für diese Aufgabe? Und deswegen schicke ich auch ganz, ganz ungern dreijährige Hengste zum Beispiel zum Bundeschampionat. Also ich schicke die gern zum Landeschampionat, da müssen sie nicht übernachten. Und ein Bundeschampionat bietet da zusätzlich noch so eine riesige Kulisse. Die Hengste müssen übernachten. Der hat da seinen ersten Deckeinsatz hinter sich. Die Hormone schwirren durch ihn. Und dann soll er da Ruhe bewahren in den Boxen. Wir haben auch schon einen gehabt, den haben wir mit 50 Kilo weniger nach Hause gebracht. Und dann muss ich das einfach nicht machen. Dann kann ich die irgendwo regional zeigen, das Landeschampionat mitnehmen und dann gönne ich in Ruhe. Mhm. Ja. Und das ist einfach tatsächlich auch eine innere Überzeugung von mir. Wir haben ja viel diese Tierschutzdiskussionen und diese Fragen und das geht mir oftmals über das Ziel hinaus. Aber wir alle sind doch leidenschaftliche Pferdeliebhaber und da muss man sich doch einfach das Individuum angucken und dann für das Individuum in Anführungsstrichen einen Schlachtplan machen.
Und es gilt ja auch immer dieser Satz, Pferde sind ja länger alt als jung. Und wenn man dann einen soliden Grundstein legt in der Jugend und ihnen Zeit gibt zu reifen, das zahlt sich dann nach hinten aus.
Ja, und wir haben auch viele tatsächlich ja ältere Pferde, die noch hoch erfolgreich im Sport sind. Und wenn die Profireiter alle so böse wären, wie sie manchmal in der Presse gemacht werden, dann könnten die nicht so alt werden. Und dann würden die in dem Alter nicht auch noch diese Leistung bringen.
Ja, Gott sei Dank ist diese Diskussion endlich ein bisschen ja neutraler geworden. Und man sieht eben, dass gutes Reiten ein großer Teil ist zur Gesunderhaltung und andersrum eben schlechtes Reiten Pferde krank macht. Aber welche Hengste haben denn neben Benjamin Franklin noch eine positive Entwicklung gemacht von euren jungen Hengsten?
Ach, wir haben tatsächlich so viele Hengste. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit, so einzelne rauszugreifen. Ich finde, wir haben im Bereich der älteren Hengste, im Springbereich so viele verschiedene Hengste, also was die Abstammung angeht, die auch unterschiedlich springen, aber die mittlerweile über ihre 1,40 Meter, 50 und 60 springen. Wir haben in der Dressur hoch erfolgreiche Hengste in verschiedensten Altersklassen, so einzelne Hengste herauszupicken. Ist immer so wie ein Vater, der sagt, das ist mein Lieblingskind, das mache ich eigentlich ungern.
Ja, aber es gibt doch trotzdem manchmal Hengste, gerade wie du es beschrieben hast, die in der Entwicklung stehen. Und welche Hengste haben dich positiv überrascht?
Wo sagst also du, Mensch, tatsächlich sehr erfreut hat mich Eastwood. Mhm. Eastwood jetzt gar nicht, weil der schon in diesem Jahr so super erfolgreich im Turniersport war, sondern Eastwood, der hatte seinen ersten Fohlenjahrgang, der war überragend und war super gut besprochen. Und dann hat er sich so eine leichte Sehnenverletzung geholt. Dann ist es ja immer so, man ist unter Druck. Der war auch wieder antrainiert und alles. Und dann ist vielleicht ein bisschen viel gemacht worden. Gleiche Stelle, nochmal ein Problem. Und da habe ich echt schon gedacht, so, das ist jetzt Feierabend. Und unser leitender erster Hauptsattelmeister, Wolfhard Witte, der sagte, komm her, gib ihm diese eine Chance noch. Und dann haben wir ihn ganz, ganz in Ruhe im Gelände rumgedüttelt und die Auszubildenden haben drauf gesessen. Und dann hatten wir gedacht, so jetzt muss er eigentlich stabil sein. Und dann hat Janina Tietze ihn übernommen. Und ich habe den ein paar Mal im Unterricht mit Ute von Platen gesehen. Also so ein fantastisches Pferd und er hält jetzt auch konstant. Und wir haben ihn tatsächlich so als kleine Belohnung für seine gute Saison haben wir ihn jetzt ins Wasserlaufband geschickt für 6 Wochen, dass er einfach nochmal wieder runterkommen kann, weil er hatte ja einfach zwischendurch immer länger Pause und ja, das war so fantastisch, wie der sich entwickelt hat und du hast ja nun gebohrt, dann gibt es auch noch einen zweiten, ja, der jetzt noch nicht im Turniersport so super positiv aufgefallen ist, also gut aufgefallen, aber nicht jetzt, dass die Welt drüber spricht. Das ist Valparaiso, dieser Viva Gold Sohn. Katja Thomsen hatte ihn mit zur Ausbildung bei Heike Kemmer und ich habe sie da mal besucht und hatte das zu Hause aber auch schon mal gesehen, wie dieses Pferd sich, also ähnlich wie sein Vater, nicht der riesig groß angelegte Arbeitstrapp, aber nachher in der Versammlung fantastisch und was der für Möglichkeiten nachher, glaube ich, hat für Pi und Pa, wenn ich nur diese Ansätze sehe, wie spielend leicht er damit umgeht, muss ich sagen, hat mich das bei dem, der so bei diesen Hengstvorführungen, wo die Züchter so die große Trappmechanik sehen wollen, wenn ich es vorsichtig sage, wo er immer leicht hinten rübergefallen ist und wenn man dann sieht so und das, was wir eigentlich wollen, wo wir hinwollen, nämlich dieses Pferd in die Versammlung kriegen, wie er sich da anbietet und wie er sich da arbeiten lässt. Und das hat Katja immer gesagt. Sie hat immer gesagt, der gibt einem ein so tolles Gefühl. Und wenn ich dann in Anführungsstrichen als Laie, der da auch nicht drauf sitzt, unten stehe und dann sehe so und es in die Richtung geht's jetzt. Muss ich sagen, da ist mir das Herz auch ein bisschen aufgegangen. Jetzt habe ich doch zwei Namen,
ja,
was ich
schön.
Eigentlich nicht wollte.
Herrlich. Du hast gerade schon Katja erwähnt, Janina Tietz. Sprechen wir über eure Reiterinnen und Reiter. Welche Erfolge gab es da und gab es da auch Highlights für die Reiterinnen und Reiter persönlich?
Also ich glaube, mit Janina ist bestimmt Hannoveraner Champion einfach auch eine tolle Erfahrung. Dann sind Burgpokal-Qualifikationen geritten, auch wenn es nicht zur Qualifizierung reichte, einfach mit stetig steigenden Prozentzahlen. Katja hat diesen Derby Future Cup mitgemacht, auch mit tollen Ergebnissen. Alexander, Sven, wie sie alle heißen, die waren in Pehlbergen, in Oplabeck. Zangers Heide war Sven mit tollen Runden. Also ich muss sagen, da ist jetzt kein Titelgewinn dabei, aber wir sehen einfach, wir haben viele Reiter, die ihre Pferde richtig ausbilden und auch altersgerecht dann immer vorstellen und auch erfolgreich vorstellen. Und ich denke, das ist ein Erfolg des Teams, weil man sich ja auch gegenseitig unterstützt und gegenseitig Unterricht gibt. Aber das ist natürlich auch ein Erfolg der Trainer. Ich habe sie schon genannt, Ute von Platen, die uns schon lange unterstützt. Einfach eine Pferdefrau durch und durch. Heike Kemmer hat jetzt bei Katja Thomsen mitgeholfen. Katja Thomsen war auch mal für 4 Wochen bei Heike. Wir haben Christian Temme mittlerweile, nachdem Pico uns verlassen hatte, haben wir Christian Temme schon langfristig als Springtrainer, der auch regelmäßig zu uns kommt, ja auch unser Landestrainer ist.
Und auch schon mal einen Podcast mit ihm gemacht.
Und Podcast haben wir mit ihm auch schon gemacht. Und dann haben wir ganz neu einfach mal so, um nochmal andere Perspektiven mit reinzubringen, haben wir Mathis Görens für Handarbeit da. Der kommt jetzt nicht jede Woche, aber der kommt auch in regelmäßigen Abständen. Und einfach mal zu gucken, wie bieten sich diese Pferde an. So ein Zacharia, der ja wirklich ein grundsolides, tolles Ausbildungspferd war, den habe ich da mal kurz gesehen, wie das so an der Hand funktionierte. Und er kannte das überhaupt noch nicht, was dieses Pferd sich da kurz verändert. Also sind verschiedene Stellschrauben, wo wir dran drehen.
Ja, spannend. Neue Wege. Wie findet ihr eigentlich die perfekten Reiter-Pferd-Kombinationen?
Also wir haben ja unseren leitenden ersten Hauptsattelmeister Wolfhard Witte, aber auch einen Ole Köhler oder einen Henning Steinhoff. Das sind alles Leute, die jahrzehntelang Erfahrung haben, die meisten oder eigentlich alle Leute bei uns ja seit der Ausbildung auch kennen. Das ist ja eine Besonderheit bei uns, dass wir wirklich ganz, ganz wenige Mitarbeitenden nur haben, die von außerhalb gekommen sind. Der Rest hat bei uns die Lehre gemacht, hat dann später bei uns einen Meister gemacht oder auch keinen Meister und ist bei uns angestellt. Das heißt, die sehen auch immer diese Entwicklungen vom Auszubildenden, wie die jetzt sind und haben so ein bisschen auch natürlich einen Blick dafür, welche Pferde passen zu diesen Reiterinnen und Reitern. Und dann auf die Pferde setzen sie sich auch selber mal rauf und gucken, wie die funktionieren. Und dann werden die Pferde zugeteilt. Aber das war bei uns mit großen Gefühlsausbrüchen immer verbunden, wenn mal einem ein Pferd weggenommen wurde, um das mal mit einem anderen Reiter oder Reiterin zu testen. Da haben sich die Reiter aber mittlerweile dran gewöhnt. Das heißt ja nicht, dass ich schlecht reite, sondern das heißt einfach nur, dass die Leitenden meinen, dass dieses Pferd vielleicht nicht ganz so perfekt zu der Reiterin oder dem Reiter passt und vielleicht ein anderer Reiter da noch ein bisschen mehr rauskitzeln kann. Das passiert selten, aber das passiert halt mal und ich finde, das macht die Truppe gut.
Wie wichtig sind für euch denn die sportlichen Erfolge?
Ach, weißt du, die sportlichen Erfolge haben ja eigentlich einen Doppelzweck. Zum einen, wenn, fangen wir mal von hinten an, zäumen wir das Pferd mal von hinten auf, wie man so schön sagt. Irgendwann ist es ja bei den meisten Hengsten so, dass die wieder auf der Verkaufsliste stehen. Die decken in den ersten Jahren gut. Manche vererben sich auch, werden trotzdem von den Züchtern nicht genommen. Andere vererben sich auch nicht. Und irgendwann ist meist so ein Punkt gekommen, wo man sagt, den könnten wir eigentlich verkaufen. Und ein Pferd ohne Erfolge im Scheckheft zu verkaufen, das ging vielleicht früher, das geht heute gar nicht mehr. Damit wollen wir aber nicht anfangen, sondern wir wollen damit anfangen, dass wir sie über die Reiterei natürlich auch promoten. Und ich habe bewusst mit dieser Geschichte an zweiter Stelle angefangen, weil unsere Züchter tatsächlich noch so ein bisschen mehr Sportorientierung zeigen könnten. Es ist leider Gottes immer noch diese Hengstvorführung, dieses Schaureiten, was zu irgendwelchen Zuchtentscheidungen führt und diese Turnierprüfungen in wenigen Ausnahmefällen eher zweitrangig sind. Deswegen habe ich das Argument von mir zuerst gebracht, das andere. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, wenn so ein Alexander Ückermann zum Beispiel im Weser-Ems-Gebiet, im Oldenburger Kernzuchtgebiet mit seinen Hengsten startet, gewinnen wir auf einmal Oldenburger Züchter, die natürlich traditionell nicht unbedingt, obwohl wir ein niedersächsisches Gestüt sind, aber es war ein königlich-hannoversches Gestüt, die Wiege der Hannoveraner Zucht. Von daher sind in den letzten Jahren, vor allen Dingen durch die gute Zusammenarbeit mit Willem Werder, aber auch mit den Hauptamtlern in Oldenburg natürlich schon ist eine gute Zusammenarbeit entstanden, aber
na, die Fohlen können ja trotzdem auch oldenburgisch registriert werden. Nee,
sie sollen ja auch oldenburgisch registriert werden, auf jeden Fall. Aber der Oldenburger Züchter hat das Landgestüt nicht so auf dem Zettel, weil es traditionell einfach eine privathengsthalterorientierte Züchterschaft ist. Und wenn Alexander dort auf den Turnieren auftritt, dann wird die ein oder andere Stute auch nebenbei noch gewonnen. Das ist einfach auch so. Und das sind auch tolle Turniere in der Region.
Ja, und es ist gute Werbung, ne? Wenn man sieht, die Pferde halten auch im Sport.
Und da ist die Konkurrenz auch sehr, sehr groß. Also so dieses Oldenburger Gebiet oder nach Westfalen rüber, da sind schon tolle Turniere, tolle Bodenverhältnisse und auch tolle. Das
ist nichts geschenkt, ist so. Ja. Ja. Und was hat denn Vorrang für euch, das Deckgeschäft oder die Turnierkarriere?
Ganz klar das Deckgeschäft. Wir haben natürlich bei Hengsten, die sehr im Fokus stehen, also die Atletico, da habe ich ständig Anfragen für Verkauf oder wer den nicht alles reiten will, der bleibt bei Alexander, weil wir wollen es auch in der Hand haben, wann der Hengst ins Deckgeschäft geht, wie der ins Deckgeschäft geht. Es ist einfach so, dass wenn ich den ins internationale Turniergeschäft gebe, dass wir dann einfach bei den Turnieren, die fangen ja nicht erst am Freitag nach dem Absamen an, sondern dann wird abgereist am Montag, weil das Turnier am Dienstag beginnt. Und dann sind die danach natürlich auch ein bisschen K.O. und Spermaqualität leidet. Wir wollen unsere Züchter vorrangig mit gutem Samen bedienen. Wir wollen über den Turniersport zeigen, dass die Hengste die Möglichkeiten haben. Aber ganz, ganz klar ist bei uns das Deckgeschäft an erster Stelle. Und wenn wir in der Züchterschaft so ein bisschen andere Einstellungen zum Tiefgefrierspermen hätten, wie das in Frankreich, Belgien ja durchaus der Fall ist, dann könnten wir natürlich die Hengste einfach mal weggeben, mal 2-3 Jahre in den Turniersport, mal gucken, wie es da funktioniert und würden die Züchter mit Tiefgefrierspermen bedienen. Aber wenn ich das anfange, dann gehen die Bedeckungen vielleicht nicht ganz gegen Null, aber die fallen richtig ab und wir verdienen ja auch mit dem Deckgeschäft Geld. Wir sind unter Beobachtung unseres Ministeriums, des Landesrechnungshofs. Wir müssen auch so ein bisschen vernünftige Zahlen abliefern und dazu gehören einfach auch Einnahmen aus dem Deckgeschäft.
Ja, euer Geschäftsmodell eben. Reitsport ist auf der einen Seite ja traditionell, aber es gibt auch neue Trends und auch Trainingsmethoden. Du hast vorhin schon die Bodenarbeit erwähnt. Wie bleibt ihr up to date und ja, welche Wege geht ihr, was die Reitausbildung angeht?
Wir bleiben insofern up to date, dass wir nach klassischen Grundsätzen ausbilden und weder bei den Gebissen noch bei den Zäumungen oder so diesen Modetrends hinterherrennen. Ich glaube, gutes,
nicht
solides.
Nicht Halsring, ihr reitet keine Quadrille.
Das ist ja, das gibt's ja auch schon länger. Aber wenn ich so diese Vielzahl an Gebissen sehe und also, ich glaube, dass eine solide, gute Ausbildung von Grundausbildung und dann das Pferd formen und fördern bis ins hohe Alter. Ich glaube, dass das das Wichtigste ist und wir brauchen da keine Modetrends und keine anderen Ausbildungsmethoden. Ich glaube, was wichtig ist, dass man sich immer mal wieder von auswärtigen Trainern Impulse holt. Das machen wir aber auch seit längerem. Ich glaube, das ist auch sehr erfolgreich und da kann man auch mal woanders mal einen Lehrgang wahrnehmen. Diese Handarbeit haben wir jetzt mal mit reingenommen, um es uns einfach mal anzugucken. Und wir haben jetzt gerade heute angefangen mit einem Fahrlehrgang. Auch in dem Bereich wollen wir unsere Mitarbeiter fördern. Und ich merke einfach bei Mitarbeitern, die mal bei verschiedenen Trainern geritten haben, du nimmst von jedem Jahr irgendwas mit. Mhm. Und die Reiter von uns, die stehen auf dem Abreiteplatz und gucken bei so Sporttests mal zu, wie machen die anderen das beim Bundeschampionat. Und wir haben Gott sei Dank wirklich sehr ehrgeizige, umsichtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die überall so, die sich das Beste mitnehmen. Und ich glaube, das macht die besondere Fähigkeit auch des Teams hier in Celle aus, dass die durch diese verschiedenen Pferde, die die immer zu reiten kriegen, durch die verschiedenen jungen Hengste, die in die Leistungsprüfung kommen, wirklich einen so breiten Erfahrungsschatz haben. Nicht nur ein Pferd, das sie mal bis Grand Prix geritten haben, sondern viele Pferde bis in die hohe Klasse ausgebildet, viele verschiedene junge Pferde geritten. Und ich glaube, je länger die bei uns sind, desto wertvoller wird auch dieser Erfahrungsschatz für uns, weil die Reiter geben uns von dem, was wir vielleicht in Ausbildung reingesteckt haben, auch ganz, ganz viel zurück.
Kommen wir zum Thema Zucht. Wie war für euch als Landgestüt jetzt die Zuchtsaison 2025? Also wart ihr zufrieden mit der Anzahl der Bedeckungen, Feedback der Züchter, Herausforderungen?
Wir waren tatsächlich sehr, sehr zufrieden mit unserer Decksaison. Es hat, glaube ich, in der Breite einen doch stärkeren Einbruch gegeben. Es ist ja prognostiziert worden, schon von Christina Münch vor längerer Zeit, dass das, wo die Zahlen irgendwo im Jahre 2030 landen werden. Ich glaube, das ist mittlerweile noch mal weiter nach unten korrigiert worden. Und in einem solchen Umfeld ein Plus bei den Bedeckungen zu haben, das ist schon toll. Das zeugt von der engagierten Arbeit unserer Deckstellenvorsteher, die sich um die Züchterschaft kümmern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist auch in meinen Diskussionen mit der Politik, wofür wir diese vielen Deckstellen haben, tatsächlich auch immer ein Anliegen, dass wir dieses Alleinstellungsmerkmal dieser Deckstellen in der Fläche halten, die Betreuung vor Ort, dieses traditionelle im Frühjahr auf die Station gehen. Aber wir reden ja hier ehrlich miteinander, muss auch sagen, wir haben natürlich einen ganz großen Glücksfall auch gehabt. Das ist Secret, der uns von Eckhard Wahlers angeboten wurde als Pachthengst. Und ich muss sagen, ich stand diesem Hengst in jungen Jahren nicht unbedingt unkritisch gegenüber. Aber man muss sagen, wenn man die Vererbung dieses Hengstes in der Breite einfach sieht, dann ist das super positiv. Dieser Hengst hat einfach einen großen Namen und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und von daher war ich Eckhard Wahlers, der hat ja bei uns gelernt, der hat bei uns seinen Meister gemacht und wir waren immer freundschaftlich verbunden. Das Landgestüt mit Eckhard Wahlers, das war natürlich unsere größte Konkurrenz, aber Konkurrenz ist ja nichts Böses, das belebt ja das Geschäft und wir sind immer gut miteinander umgegangen. Und ich glaube, das ist auch so ein kleines Dankeschön für die Sphäre miteinander, dass wir diejenigen waren, die ihn anbieten durften. Und das erschließt uns natürlich, ohne uns selber was mit unseren Hengsten wegzunehmen, ein ganz neues Klientel, weil es wirklich richtig deutschlandweit und vor allen Dingen auch europaweit versandt wurde, dieses Sperma. Und aber auch Secret Escape oder Segantini Duo, unsere beiden Secret-Söhne, die wir haben, auch die haben noch eine richtig gute Decksaison gehabt. Und wir hoffen jetzt einfach, dass das im nächsten Jahr so ist, dass wir zumindest unsere Zahlen halten. Das wäre schon ein toller Erfolg.
Und dann erübrigt sich wahrscheinlich auch die Frage, welcher Hengst am meisten frequentiert wurde. Ich nehme an, das war Secret.
Also das ist ganz klar Secret, weil es einfach wirklich auch europaweit versandt wurde. Das sind aber auch die eben genannten beiden Söhne Secret Escape und Segantini Duo gewesen. Ein Renner ist von und zu. Das ist einfach ein Hengst, der mit riesen Vorschusslorbeeren zu uns kam, der auf der Körung fantastisch besprochen wurde. Dann mit seinem ersten Fohljahrgang konnte er überzeugen, hat dann, weil viele im ersten Jahrgang nicht rankamen, sind im zweiten Jahrgang dann Züchter rangekommen, die es das Jahr vorher nicht schafften. Dadurch hat er wirklich auch so 3 Jahre das gehalten, seine sehr hohen Bedeckungszahlen. Und dann kommt meist klassischerweise so ein Einbruch. Und ja, was für ein Glück für uns, aber auch für diesen Hengst, weil wir freuen uns natürlich, wenn Hengste, so wie früher die Hauptbeschäler, Hengste auch bei uns alt werden können, weil sie durchweg so frequentiert werden, dass sie ihr eigenes Futter verdienen. Und dieser von und zu, der hat anscheinend vererbungstechnisch alles richtig gemacht, weil er auf den Körplätzen war super toll. Siegerhengst, teuerster Hengst und Stuten überall und in den Prüfungen und man merkt auch, die lassen sich reiten.
Auktionsspitzen.
Also es ist tatsächlich also überall positiv und der hat's geschafft. Also der ist jetzt, nachdem er so diese besprochenen Fohlen hatte, jetzt auch mit den Reitpferden voll im Gespräch, jetzt auch gerade letztens Elite-Auktion Pferden. Und war ja auch ein toller Auftritt mit dieser Stute und Janina auch in Pferden beim Hannoveraner Championat. Also ich glaube, das ist so im Dressurbereich, sind so diejenigen, die genannt werden müssen. Erster Einstieg von Eastwood, nachdem der ja diese lange Pause hatte. Ich habe ihn vorhin gerade angesprochen. Das war fürs erste Jahr, ich bin wieder da, auch toll. Und ja, so.
Und die Atletico.
Die Atletico, Diakontinos, Nairobi, das sind auch so Dauerbrenner, die wir immer haben, aber auch da noch viele andere. Man muss sagen, bei diesem Deckgeschäft ist es schon so, dass diese Schere einfach, es ist eigentlich vergleichbar mit unserer Gesellschaft, so ein bisschen diese Mittelschicht wegbricht und es gibt halt einen Teil, die bleiben oben in diesen Spitzenbedeckungen Und dann gibt's auch einfach welche, die fallen unter diese 50 Stuten im Durchschnitt. Und das ist dann nicht erfreulich, aber ich glaube, dass diesen Trend können wir auch nicht aufhalten. Also diese Schere ist schon nochmal weiter auseinandergegangen.
Welche Hengste haben euch in diesem Jahr verlassen oder, wie sagt man, gehen in den Sport?
Wir machen ja immer beides. Das ist ja so, dass wir die tatsächlich nicht aus dem Deckgeschäft rausnehmen, um sie in den Sport zu schicken. Und wir haben tatsächlich in diesem Jahr keinen großen bekannten Verkauf gehabt und haben, also von den bekannten Hengsten, natürlich verkaufen wir immer mal Pferde und haben das im Moment auch nicht auf dem Zettel.
Ja, gehen in den Sport ist ja ein bisschen sinnbildlich für Wittwalach.
Wir verkaufen tatsächlich, wenn wir einen Sporthengst verkaufen, ist das oftmals so, dass Amerika, Kanada oder so, dass die auch gerne einen Hengst nehmen, um diese Doppelnutzung zu haben, den auch noch nebenbei in der Zucht anbieten zu können, um zumindest die in Amerika ja noch wesentlich höheren Grundkosten finanzieren zu können.
Und welche Blutlinien findest du in diesem Jahr besonders interessant? Welche genetischen Entwicklungen sind aktuell und vor allen Dingen auch zukunftsweisend im Moment?
Also wir haben ja sehr viel Freude, wenn wir mal Blutlinien sind, gemacht haben. Den habe ich jetzt eben von Bedeckung noch gar nicht genannt, aber das ist sicherlich so ein Hengst, der in diesem Jahr mit dem Springvermögen seiner Nachkommen, Freispringen und so, auffiel, war Walensky, selber gut im Sport unterwegs. Der ist ja bei Hendrik Könemann geboren worden. Valentino und dann Cornet Obolensky. Meistens ist es ja umgekehrt, dass Cornet irgendwo der Vater ist und hier ist schon eine Mutterstute von ihm. Hoch erfolgreicher Mutterstamm. Das zahlt sich halt immer wieder aus, wenn Stämme gut durchgezogen sind. Und das ist so einer, wo ich eigentlich die Hoffnung habe, dass der auch eine ganz feste Größe bei uns im Vererberbestand wird. Eastwood habe ich auch schon angesprochen. Ich finde einfach dieses E-Blut, jetzt habe ich bei ihm auch die Lahmheiten angesprochen, aber eigentlich steht dieses E-Blut ja für Härte. Mhm. Und ich glaube, dass wir das tatsächlich auch gut gebrauchen können. Und dieser Hengst ist einfach auch mal so, was die Ausbildungsmöglichkeiten angibt, ganz weit vorn. Und ja, was ist so an Blutlinien noch aufgefallen? Wir haben schon einen ganzen Teil genannt. Ist tatsächlich so, dass wir, ich glaube, relativ breit aufgestellt sind. Und nichtsdestotrotz, wenn jetzt die Körungen anstehen, dann guckt man immer wieder danach, dass man irgendwas findet, was es noch nicht so viel gibt. Ich weiß, ich habe damals den Gerät Top gekauft, weil ich gesagt habe, wir haben im Springbereich so viel Staccato-Blut, so viel Escudo-Blut, wir brauchen ein bisschen großzügige Galoppade, ein bisschen mehr Rahmen an die ganze Geschichte. Und da ist mir dieser Gerät Top über den Weg gelaufen und der ja nun diese Galoppade und dieses wirklich bergauf konstruierte, großzügig angelegte hat. Das ist im Übrigen auch so ein Dauerbrenner bei den Bedeckungen, der seine ganz feste Kundschaft hat, die kommt und es kommen auch immer mal wieder neue dazu. Und ich glaube, dass wir irgendwie schon wieder was Neues brauchen. Ich weiß aber bald auch nicht mehr, was wir noch machen sollen. Und wenn einer mit Outcross ist, wir haben es letztes Jahr mit diesem Donkey Boy da in Pferden gesehen, dann gehen die Preise auch gleich hoch. Also das war ja auch ein tolles Pferd, aber natürlich auch mit mal ganz anderen Blutlinien. Also es bleibt spannend.
In der Tat. Wie bewertest du denn die modernen Technologien in der Zucht? Also Embryotransfer oder ICSI ist ja nicht ganz unumstritten, weil eben sehr belastend für die Stute.
Sagen wir mal was generell zu Biotechnologien. Wir sind ja Vorreiter gewesen, was so die künstliche Besamung, Frischsperma, Tiefgefriersperma anbelangt hat. Frischsperma tatsächlich bei uns mit hervorragender Nutzung, also Natursprung findet ja gar nicht mehr statt, fast gar nicht mehr. Das Tiefgefriersperma dürfte bei uns tatsächlich mehr genutzt werden, um die Hengste zu entlasten und im Endeffekt auch so ein bisschen den Hengsthalter von den täglichen Kosten mit Verdünnerhengst zum Phantom führen. Qualitätskontrolle beim Sperma, wenn man das mit Tiefgefriersperma, so wie es in Frankreich passiert, abwickeln könnte, wäre das eigentlich für alle Beteiligten besser.
Es sind aber auch höhere Kosten für den Züchter.
Das wage ich zu bezweifeln, wenn der Tierarzt das gut macht und das mit entsprechenden Ultraschalluntersuchungen auch auf den Punkt hinkriegt, dann wird es nicht teurer, weil der Samenversand ist auch nicht geschenkt und die Präsenz, die ich zeigen muss oder der Tierarzt zeigen muss, wenn ich den Samen einfach in Anführungsstrichen ohne gründliche Untersuchung eben besamen. Ich glaube, wenn man das ganz scharf rechnet und die Tiefgefriersperma-Besamung gut gemacht wird, Ich sehe das ja bei uns hier, wenn die eingestallt sind, dann wird es nachher, glaube ich, nicht teurer. Das ist so eine Milchmädchenrechnung, weil dieses ich fahre mal hin Sperma holen, meine Zeit, mein Kilometergeld, das wird dann nämlich immer nicht berechnet. Und Tiefgefriersperma, das ist verfügbar, das ist da, man fährt die Stute hin, es wird besamt. Also ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, aber wir haben lange genug Tiefgefriersperma mit Angeboten, auch for Pleasure. Da war er schon auf einer Olympiade und trotzdem hat dieses, ist ja nicht nachgefragt worden. Dann geht er nach Frankreich, da hatte er gleich richtig viele Stuten. Und es ging mit Goldfieber so, das ging mit anderen international laufenden Hengsten auch so. Wird einfach bei uns nicht so angenommen. Belgien, nehmen wir mal ein Beispiel im Springbereich. Jetzt ist Springen auch am höchsten, hat die höchste Heritabilität und damit gute Möglichkeiten, es züchterisch zu bearbeiten. Aber die Belgier haben natürlich auch einfach die Biotechnologien perfekt genutzt. Die haben ganz intensiv den Embryo-Transfer genutzt und als ICSI aufkam, haben sie das auch ganz, ganz intensiv genutzt. Und wenn man da auf eine Körung geht, ich glaube, es gibt keine Körung, wo aus den Stutenstämmen bei relativ jungen Stuten schon so viele erfolgreiche Sportnachkommen resultieren. Ich muss sagen, diesen Embryo-Transfer finde ich persönlich sehr, sehr gut vertretbar. Aber ICSI, da ist einfach ein Schmerzmittelregime danach zu fahren. Das ist festgelegt, aber die Stute kann mir leider nicht sagen, ob es ein bisschen Blutung gab, ob sie vielleicht doch noch Schmerzen hat, wenn die Schmerzmittel abgesetzt werden. Allein diese Sache, ich muss meiner Stute Schmerzmittel geben, damit sie nach dem Ovum-Pickup keine Schmerzen hat. Das ist für mich tatsächlich ethisch auch zu hinterfragen und das können alle Leute gern machen. Ich habe für mich beschlossen, wir haben es tatsächlich auch mit zwei eigenen Stuten bei uns gemacht. Ich habe mir das angeguckt, habe mich damit so ein bisschen gründlicher beschäftigt und da schlagen sicherlich zwei Herzen in meiner Brust. Das eine als Tierzüchter, da ist das natürlich toll, was für Möglichkeiten ich habe, aber ich glaube, Pferdeliebhaber, das Wort habe ich auch schon mehrfach in dieser Produktion erwähnt und das passt irgendwie mit meinem Herzen nicht zusammen und meinem Kopf.
Das lassen wir eben so positiv stehen beim Jahresrückblick. Sprechen wir über die Reiterei. Welche Entwicklungen in der Reiterei und in der Zucht bereiten euch Sorgen?
In der Reiterei bereitet mir tatsächlich Sorgen, dass wir so ein bisschen Prügelknabe der Medien sind, dass die Medien sich so ein bisschen auf uns eingeschossen haben und einige Reiterinnen und Reiter es immer noch nicht verstehen, dass ich keine schlechten Bilder erzeugen darf, wenn ich weiter die Akzeptanz der Reiterei in der Breite der Bevölkerung haben will. Und das macht mich tatsächlich traurig, weil als so ein Thomas Kasper mir über Tierschutz und sowas vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren erzählte, wie das bei ihm da unten im Süden abgeht und was für Diskussionen er führt und wie vorsichtig wir sein müssen, dass wir super Arbeit abliefern, da muss ich sagen, habe ich gesagt, er hat natürlich recht, aber so dramatisch dürfen wir es nicht sehen. Und ich glaube, es ist kurz vor 12. Es sind ständig Beiträge irgendwo im Fernsehen. Es kommen Investigativjournalisten. Es werden heimlich diese Videos gedreht. Und das zeigt doch, dass wir im Fokus sind. Und dann muss ich mir doch einfach Mühe geben, vernünftig zu arbeiten. Und wenn ich dann so schlechte Bilder von auch bekannten Leuten in der Öffentlichkeit sehe, da muss ich sagen, ich frage mich, wenn das so auf dem Abreiteplatz gemacht wird, wo es jeder filmen kann, da frage ich mich, wie wird denn zu Hause gearbeitet? Und das können wir uns einfach nicht leisten. Wir lieben unsere Pferde, wir lieben unsere Reiterei, wir lieben unsere Fahrerei und wir sind so unter Beschuss. Wir müssen auch nicht gleich ins Mauseloch kriechen und jeder Sache nachgeben, sondern wir müssen auch gute, gelebte Praxis vernünftig argumentieren, so wie ich das zum Beispiel tue. Es ist eigentlich die Regel, keine dreijährigen Hengste bei der Hengstvorführung. Das ist aber kein Gesetz und ich sage, ich mache das so, wie ich es verantworten kann. Wir sprechen uns natürlich mit den technischen Leitern, Stellvertretern, den Reitern ab. Wir zeigen manche Hengste zeigen wir nicht. Und die Hengste, die zeigen wir altersgerecht. Und ich werde, wir müssen doch auch nicht so tun, als wenn wir ein zweieinhalbjähriges oder dreijähriges Pferd, ist es da ja, dass wir das nicht reiten. Und das reiten wir zu Hause und wenn das Pferd Wir glauben, dass das Pferd in der Lage ist, zum Beispiel in der Niedersachsenhalle bei der Hengstvorführung gezeigt zu werden. Dann zeigen wir es natürlich unterm Reiter. Der kennt die Halle an der Hand. Die Züchter kennen ihn an der Hand von der Körung. Die wollen noch sehen, wie funktioniert er unterm Sattel. Und wenn dieses Pferd gerade einen Entwicklungsschub hat und sich da noch nicht präsentieren kann oder wir vom Nervenkostüm Angst haben, dass diese Halle zu viel für ihn wird, die sind ja sehr schwer zu bereiten, diese Auktionshallen, dann lassen wir ihn zu Hause. Aber das entscheiden wir und nicht irgendeine Regel. Wir wollen keine Dreijährigen zeigen. Also wir sind da selber auch da vielleicht nicht regelkonform, aber wir machen es fachgerecht. Nach klassischen Ausbildungskriterien. Und ich finde, das ist so ein Punkt, wo einfach die Sensibilität bei vielen Profis einfach noch ein bisschen in diese Richtung gehen muss.
Ich frage mich immer, wenn ich die Bilder sehe vom Longieren bei den Körungen, ist auch die Frage der Sinnhaftigkeit. Ne? Ich mag vielleicht Mangel meiner Pferdekenntnis dann sein an der Stelle, aber ich sehe die da im Kreis rennen, ausgebunden.
Und wir können ja mal Tierärzte fragen, die diese Pferde danach in Behandlung haben, diese in Anführungsstrichen müde Longierten. Das ist auch eine Sache, ewig im Kreis laufen. Ich meine, wir können jetzt nicht anfangen, unsere Pferde 2,5-jährig zu reiten, aber jetzt mal einfach mehrere Monate im Kreis laufen oder mit einer leichten Reiterin vielleicht auch mal eine lange Seite traben können und das richtig gemacht. Das darf man laut nicht sagen, aber das kann man ja ruhig
Menschenverstand
mal ansprechen.
Ja.
Ich glaube, das Pferd würde sich da wohler fühlen. Das kann natürlich nicht ausarten, dass ich versuche, schon im Oktober irgendwas mit diesem Pferd zu machen und zu verändern vom Reiter her, sondern das ist ein entspanntes, altersgerechtes, junges Pferdereiten.
Skala der Ausbildung.
Skala der Ausbildung. Das haben wir früher ja auch gemacht, in Ruhe und ganz langsam. Und diese Zeit muss man sich nehmen. Ich bin tatsächlich auch jemand, der diese Körung unter dem Sattel, das hört sich sehr, sehr gut an. Das ist natürlich auch das, was wir haben wollen. Wir wollen ja keine Freilaufpferde haben und keine Freispringpferde, sondern wir wollen Pferde haben, die unter dem Sattel funktionieren. Und von daher macht natürlich eine Körung unter dem Reiter Sinn. Die gibt es aber schon seit Jahrzehnten, gab es schon immer mal im April. Aber das war immer so eine Nebenkörung für die, die vorher...
Nur in der Sattelkörung. Ne? So Prädikat hatte das ja.
Ja, war nur in der Sattelkörung. Das waren Spätentwickler, das waren Pferde, die nicht mitgenommen wurden oder nicht gekürt wurden. Die wurden da dann unter dem Sattel gezeigt. Und da hatte das aber nicht den Fokus. In dem Moment, wo ich die Idee habe, diese Sattelkörung für alle Pferde zu machen, da braucht man sich überhaupt nichts vorzumachen. Dann kommt so ein Druck auf diese Reiterinnen und Reiter, die diese Pferde da präsentieren. Und dann ist einfach auch viel Geld im Hintergrund. Und dann ist wieder die Frage, wie weit reißen sich alle zusammen, um dieses Pferd dann halt nicht zu überfordern. Von daher ist das auch, wenn wir über Tierschutz reden, sicherlich nicht ganz unkritisch zu bewerten.
Ich finde dich erfrischend, ehrlich und offen, Axel. Also mir macht das richtig Spaß, diese Folge. Welche Sorgen gibt es denn in der Zucht?
Da gibt's ein Thema und das gibt's seit vielen, vielen Jahren. Ich habe gerade mit Johanna Baumhus, die betreut ja die schweren Warmblüter, die Alt-Oldenburger und Ostfriesen. Und da haben wir gerade über Fundamentsprobleme gesprochen und dass sie halt so viel Wert nicht nur auf den Charakter legen, sondern dass sie auch auf dieses Fundament so viel wirklich einen Schwerpunkt gelegt haben, um das gut zu erhalten bei diesen alten Rassen. Und das ist bei uns einfach durch diese Riesenauswahl an Hengsten und diese Verlockung, die teure Hengste, Bundeschampions, Weltmeister und sonst was bieten. Da sind einfach irgendwelche Hengste genommen worden mit großem Namen und man hat sich gar nicht angeguckt, was da vielleicht für Mängel im Fundament sind. Hinterfragt teilweise auch die Mängel der eigenen Stute nicht stark genug. Wir sind in den Fundamenten und ich bin jetzt im 28. Jahr wirklich viel unterwegs und zu Anfang hatte Dr. Bade mir Schwierigkeiten, mir manche Fundamentsmängel mal live irgendwo zu zeigen. Mittlerweile kann ich, wenn ich Praktikanten oder meine Assistentin oder sowas mit habe, ist das eigentlich auf jeder Stutenschau, kann man so diese Dinger alle irgendwo zeigen, weil es einfach viel, viel mehr geworden ist.
Rücken, ja, Proportionen.
Fangen wir nur mal einfach unten das Fesselung. Fragestell an. Fangen wir einfach vom Fundament an. Das sind einfach Sachen, das ist der Huf, das ist die Fessellänge, das ist das Weiche in der Fesselung, das ist die Stärke der Gelenke und darauf laufen die. Darauf müssen die ihr Gewicht tragen und wenn wir damit schon mal anfangen, also Oberlinie und alles das, Halsungen zu lang, also gibt sicherlich viel, wo man was finden kann, aber da unten, da sollen sie halten. Und wir reden über eine GOT und die Kosten und wenn wir mit Tierärzten sprechen, sind es genau die Probleme, nicht die Chips, die seit Jahrzehnten immer kontrolliert werden bei jeder Körung, sondern Sehne Das ist das
Fesselträger.
Hauptfesselträger, das ist das Hauptproblem mit. Und da müssen wir uns was überlegen. Ich glaube, das haben wir aber in mehreren Podcast-Folgen immer wieder gehabt, dieses Thema.
Ja, das geht nicht weg, solange
es weg ist. Aber das ist tatsächlich ein Punkt. Ich glaube, dass wir da an müssen.
Die Welt aktuell ist im Wandel. Krise, hattest du schon erwähnt. Und dazu kommt noch neue Herausforderungen. Alle Lebensbereiche werden digitalisiert. Was hat sich für euch verändert in den letzten Jahren?
Ja, was hat sich bei uns verändert? Wir haben natürlich schon einen Schwerpunkt auf diese Social-Media-Sachen gelegt. Wir haben den YouTube-Kanal, wir haben Facebook, wir haben Instagram. Wir sind am Überlegen, ob wir in tatsächlich auch TikTok einsteigen, weil das einfach diese Altersgruppe 16 bis 30 ist, die unsere Zukunft im Grunde genommen. Und da...
Die hören ja auch alle Podcasts.
Die hören auch alle Podcasts, und Podcasts haben wir ja nun auch reichlich produziert. Wir sind auch tatsächlich natürlich nicht auf der Höhe der Zeit, was Digitalisierung im Stall angeht, aber das ist ja natürlich immer so ein Staatsgestüt. Wir müssen alles finanzieren können, und wenn wir schon mal unseren laufenden Apparat finanzieren, dann ist auch das Geld, wie jetzt gerade im Moment, dann auch alle. Wir haben jetzt schon nichts mehr, aber es ist ja bald 2026, und wenn wir da große Digitalisierungssachen beginnen, wie im Stallmanagement, Gesundheitsfragen, Kameras in der Box, wo man die Abholung über KI mit erkennen kann, aber auch erkennen kann, hat ein Pferd Kolik. Wir haben über 100 Pferde, das heißt, wir müssten Kameras in jeder Box haben. Also das ist alles mit Kosten verbunden. Wir haben Gott sei Dank auch selten Koliker, aber ich glaube, im Bereich Stallmanagement, da ist noch einiges zu wollen. Im Bereich der Digitalisierung, Lahmheit, analysieren mit KI, gibt es ja jetzt auch verschiedene Wege. Also wir haben das im Auge, und wenn wir mal irgendwann einen großen Geldsiegen kriegen, wissen wir auch, wo man vielleicht mal ansetzen kann und fragen kann. Aber im Moment ist das bei uns tatsächlich noch kein größeres Thema.
Aber ihr habt's alle auf dem Schirm.
Natürlich, also ich habe die Agritechniker besucht, und Eurotier mache ich regelmäßig, aber Agritechniker war ich lange nicht. Und wenn man sieht, was da alles schon mit KI, selbstständiges Fahren auf dem Acker, was im Grunde genommen so Landwirtschaft, also wenn ich jetzt überlegen würde, ich möchte nicht mehr im Gestüt sein, ich werde jetzt wieder Landwirt, ich könnte es gar nicht, weil da ist eine Entwicklung in diesen letzten Jahrzehnten vollzogen worden, dass ich könnte nochmal alles komplett neu lernen. Da ist ja also nicht nur die Größe der Geräte, sondern auch einfach, was so technisch möglich ist. Und auch wenn wir über ökologischen Landbau nachdenken, dieser ökologische Landbau war immer Thema Arbeitskräfte. Wir können ja nicht alles mit der Hand hacken. Mittlerweile geht computergesteuert, gehen da Hacken durch. Da wird die Arbeit tatsächlich von, wie bei uns im Rasen mit Mährobotern, das wird da auf dem Acker gemacht.
Ich habe neulich auch mal so ein Mähdrescher von innen gesehen, der sah aus wie ein Raumschiff.
Also ja, wir haben diejenigen, die noch aus so einer Generation sind, die so Raumschiff Enterprise kennen.
Ja.
Das sind so Leute, wenn man sich das anguckt, was da heute, ich habe noch so einen Trecker, da habe ich noch vorne mit dem Griff diese Fensterklappe nach vorne gemacht, so ein alten Fendt, und was ich mir jetzt die Kabinen angucke, das ist also, aber auch diese Computer, die da drauf sind, das ist schon GPS-Steuerung, also es ist alles so faszinierend, was wir für eine Entwicklung miterlebt haben in diesen letzten Jahrzehnten. Ich glaube, dieser Entwicklungssprung, so, das ist eine Industrialisierung, war sicherlich großartig, aber dieser Zeitraum, bis die Industrialisierung vollzogen war und es immer Stück für Stück weiterging. Aber was wir jetzt mit dieser Digitalisierung in diesen wenigen letzten Jahren erlebt haben, ich glaube, das hat keine Generation vor uns, die da eine solche Bandbreite hatte.
Nee, die Geschwindigkeit, ich meine, rückblickend war es ja schon so mit der Erfindung des Autos, wenn wir jetzt bei den Pferden bleiben, ne, dass das Pferd ja bis vor 110, 120 Jahren noch die schnellste Form der Fortbewegung war. Und 110 Jahre sind ein Wimpernschlag. Aber jetzt reden wir über Monate, Jahre schon gar nicht mehr, Wochen. Es gibt ja gefühlt täglich irgendeine neue, einen heißen Scheiß in der Entwicklung von KI und in der Digitalisierung. Also gebe ich dir recht, die Geschwindigkeit ist beeindruckend.
Ja, und also ich bin ja so ein Kleingeistiger. Ich freue mich auch über Kleinigkeiten. So Festnetztelefon, Handy, ich bin unterwegs, ich hole mir mein Festnetztelefon aus dem Auto auf mein Handy und dann abends um 20 Uhr, wenn ich wieder zu Hause nach irgendeiner Dienstfahrt oder Körung bin, dann stelle ich das Ganze wieder zurück. Das ist alles so aus dem Handy möglich, dass ich mein Telefon von hier bediene, dass ich meine E-Mails kriege, dass ich, wir haben jetzt China besucht, wenn ich mir angucke, was da schon alles im täglichen Leben passiert. Also das ist, und das geht ja immer weiter.
Du brauchst eigentlich nur das Handy demnächst, um die Welt zu reisen oder um gesund zu bleiben. Wir sind ja mitten im Rückblick hier oder vielleicht auch sogar am Ende unseres Rückblicks. Wie war für dich die Zusammenarbeit mit der FN, mit den Züchtern, gegebenenfalls auch Vereinen, die an euch herantreten, mit dem Landwirtschaftsministerium?
Ach Gott, wir haben eigentlich, glaube ich, ein sehr schönes Jahr gehabt mit der FN, muss ich sagen. Habe ich selber ja gar nicht viel zu tun. Wir haben Patrick Kraft da, der seitens der FN bei uns die Leistungsprüfung betreut. Ein ganz toller Mann, den ich aber auch schon aus Dillenburger Zeiten von damals noch kenne, der in Nachfolge von Vicky Laufkötter oder Katrin Tosberg da diese Koordinierung übernommen hat. Alle drei genannten Leute haben hervorragend mit Wolfhard Witte zusammengearbeitet. Ich glaube, das kann man einfach sagen, da hat es nie irgendwo Reibungen gegeben. Wolfhard macht da auch mit seinem Team eine super Arbeit und die FN erkennt das an oder vielmehr die eben genannten Damen und Herren. Und das ist so meine Berührung oder unsere Berührung zur FN mit den Züchtern. Gott, das ist ein bunter Blumenstrauß. Da gibt es Züchter, die finden uns super. Da gibt es Züchter, die finden uns mal super, mal nicht so super und gehen mal hierhin, gehen mal dahin. Und da gibt es so Züchter, die sind fest in privater Hand und wollen vom Landgestüt überhaupt nichts wissen. Ich glaube, das ist so, das würde das aber Leben. Ein Privathengsthalter, wenn du das Interview mit dem hier führst, würde der es genauso sagen. Das ist heute einfach so, die Kundenbindung ist immer schwerer zu halten. Früher war ja sogar eine Bindung an die Station. Jetzt ist es so, dass vielleicht noch eine Bindung ans Landgestüt ist und andere, die wechseln jedes Jahr irgendwelche Hengste und Stationen. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, da wo ich auf den Höfen war, zum Fohlenkauf, da wo ich auf Schauen war, war trotz der schwierigen Zeit, wir müssen einfach sagen, dieser Kostendruck, den wir alle haben, Gebührenordnung, Tierarzt ist auch einfach noch immer ein großes Thema. Ich hatte nicht das Gefühl, dass so diese Stimmung, so ich stecke den Kopf in den Sand, ist alles scheiße hier, sondern so diese Leidenschaft fürs Pferd, das ist doch einfach noch ein großes verbindendes Thema.
Ein perfektes Schlusswort, Axel. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Rückblick und es liegt nahe in der nächsten Folge. Ja, da blicken wir nach vorne. Welche neuen Hengste stehen im Landgestüt? Welche Innovationen sind geplant? Gibt es große Projekte 2026, über die du dann reden kannst vielleicht schon? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge und vielen Dank, Axel.
Gern.
Das niedersächsische Landgestüt Celle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.